Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Es gibt einfach einen runden Geschmack, ja, eine Tiefe, eine Aromatik, die man ja sonst nur bekommt, wenn man etwas ganz lang schmort.
Heute gibt es etwas zu feiern. 100 Mal Genusstalk. Grund genug, das Ganze mit einer besonderen Folge zu feiern. Heute dreht sich alles um das Umami-Wunder namens Miso. Und ich habe mir dazu gleich zwei Gäste eingeladen. Mit Claudia Zaltenbach, Autorin von Miso, Rezepte, Kultur, Menschen und Peter Koch, Gründer von Schwarzwald Miso, begebe ich mich heute in die Welt des Miso. Wir erkunden dabei die Kunst der Herstellung, die kulturelle sowie die kulinarische Bedeutung der geheimnisvollen Würzpaste. Hallo Claudia, hallo Peter, es freut mich, dass ihr meine Jubiläumsgäste seid.
Eine große Ehre, hallo.
Sehr gern, ich freue mich.
Ja, ich habe mit euch beiden ja geballte Miso-Kompetenz in dieser Runde. Logischerweise für so ein Thema, wen lädt man denn sonst ein? Und wir machen ja auch noch nachher eine kleine Verkostung. Darauf freue ich mich ganz besonders. Doch zuerst einmal zu euch beiden. Fangen wir mit dir an, Claudia. Wie bist du denn das erste Mal mit Miso in Berührung gekommen? Und was hat dich daran so fasziniert?
Also das war ein Geschmack, den ich schon ganz, ganz, ganz lange mehr oder weniger auf der Zunge habe. Kennengelernt habe ich das, als ich Mitte der 80er Jahre für 2 Jahre in New York war. Und dort gab es eben japanische Restaurants. Das kannte man nicht in der Kleinstadt, aus der ich komme. Da gab es keinen einzigen Japaner zu der Zeit. Und so kam ich wirklich mit Miso in Kontakt und dann schlummerte das erstmal so eine Zeit lang. Und eigentlich, nachdem ich dann 2010 meinen Blog gegründet habe, bin ich dann mal nach Nürnberg auf die Biofach gefahren. Und in dem Jahr waren tatsächlich auch die Japaner da. Also wurden groß gefeatured und da habe ich es dann wieder entdeckt. Und es war 2015 oder 2016, als ich dann erfahren habe, es gibt auch einen Menschen im Schwarzwald, welcher Miso macht. Und dann musste ich natürlich unbedingt hinfahren, denn spätestens da war dann meine Liebe zu Miso sowas von entfacht. Und das fand ich natürlich unglaublich spannend, dann einen Peter kennenzulernen.
Ja, wunderbare Überleitung, Peter. Ja. Jetzt wissen wir, wie das bei Claudia war. Wie war es bei dir? Auch Liebe auf den ersten Geschmack?
Also der erste Funke kam so 2006. Ja, da kam ein japanischer Zinnmeister in Schwarzwald, hat einen Kochkurs gegeben. Meine Mutter hat daran teilgenommen. Ja, und so kommt der Funke vom Miso machen in den Schwarzwald. Ich habe das dann erstmal getrunken und war immer fasziniert von dieser Würzkraft, von dem Geschmack, ja. Und was mich bis heute fasziniert, ist einfach, ja, einfach die Verwandlung von quasi von den Rohstoffen in quasi in so eine ganz tolle Würzpaste nach einem Jahr. Ja.
Die Idee kam dir dann also auch, dass du es selbst produzierst, direkt nachdem du das erste Mal damit in Berührung kamst, oder ist die auch erst dann gereift, wie Miso auch so ein bisschen reifen muss, ne?
Nee, es ist erstmal gereift. Also ich war damals noch im Studium, ja. Und war dann nach dem Studium, habe ich auch schon gearbeitet eine Zeit lang. Und dann war ich in Südostasien und bin dann auch kurz Hand nach Japan, habe mir da auch ein paar Miso-Hersteller angeschaut. Und ja, und dachte irgendwie, das hat mich fasziniert. Und dann bin ich nach Deutschland und habe das quasi in Angriff genommen.
Wir kommen nachher noch ausführlicher dazu, wenn wir auch die Produkte verkosten. Dann kannst du ja auch nochmal erzählen, ne, was da alles drinsteckt, bevor dann tatsächlich nachher sowas Leckeres in der Verpackung landet. Reisen, Claudia, du bist ja auch um die Welt gereist auf der Suche nach Rezepten, Kultur, Menschen, so wie der Buchtitel ja auch verspricht. Ich stelle mir das extrem aufwendig vor. In der Vorbereitung, in der Umsetzung, wie lange hätte dann die Recherche, Planung und die Umsetzung für dein Buch und für diese Buchidee überhaupt gedauert?
Die hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Also das Thema war eigentlich schon da. Es musste nur reifen. Wirklich, wir werden heute wahrscheinlich dieses Wort noch öfter hören. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich diese Miso-Macher da, die Japaner, auf der Biofach kennengelernt habe und eben auch eine Miso-Macherin aus Korea, dort heißt es ja Doenjang, und ich wollte die unbedingt besuchen. Also Das war für mich so, ich muss dahin. Und dann habe ich die natürlich bequatscht. Und das war gerade im Fall jetzt von Korea, war das eine echte Herausforderung, weil wie ich später erfahren habe, die spricht kein Wort Englisch. Ich spreche natürlich kein Wort Koreanisch. Das heißt, sie hat jede Mail, die ich ihr geschickt habe, zuerst an ihre Tochter, die in Amerika lebt, geschickt, es übersetzen lassen. Dann hat sie darauf geantwortet. Das hat sie wieder ihrer Tochter geschickt. Und dann, bis es dann zurückkam, und ich dachte immer, moi, braucht die lang zum Als ich dann mal gewusst habe, dass unser E-Mail-Verkehr quasi so einmal um die ganze Welt ging, da war mir das dann klar. Und wir hatten also auch dann wirklich sehr, sehr lustige Erlebnisse mit Google Translator. Wenn sie mir was sagen wollte und hat das eben dann in den Übersetzer reingesprochen, da kam teilweise so ein Stuss raus. Also es war sehr lustig. Und in Japan, das war natürlich auch ganz aufregend, weil ich kannte schon vorab von Slow Food Tokyo einen Vertreter und hatte dem auch erzählt, was ich vorhab und dass ich Miso-Macher besuchen will und einen sehr großen. Das hatte ich von Deutschland aus gemacht, aber ich wollte natürlich auch noch ein bisschen mehr kennenlernen. So, dann hat er mich erstmal zu einem eben auch so einem Slow Food Kumpel geschickt. Das war dann in der Nähe von Niigata. Das ist in den Norden hoch. Und ich habe ihn dann noch am Vorabend gefragt, sag mal, macht er dieses Miso in diesen großen Fässern, wo diese Steine drauf liegen? Dann guckt er mich an und sagt, nee, das, wovon du sprichst, ist eine ganz spezielle Art von Miso. Das ist das sogenannte Hacho-Miso. Und das besteht nur aus Sojabohnen und das gibt es nur in einer Gegend in Japan, nämlich der Aichi-Präfektur. Ich so, puh, ja, was mache ich denn jetzt? Also, wir waren an dem Abend in Tokio in einem Miso-Restaurant. Also, tatsächlich gibt es in Japan auch Miso-Sommelier, also die Bezeichnung. Und es war also ein sehr, sehr erfahrener, älterer Herr, der wahrscheinlich alles, was es über Miso zu wissen gibt, wusste. Und meine Freunde aus Tokio haben ihm das übersetzt, weil er sprach natürlich auch kein Wort Englisch. Und die haben dann irgendwas ausgekabbelt. Irgendwann kommt er auf mich zu und hält mir ein Telefon hin. Und ich so, was ist denn jetzt los? Ja, und dann wieder mit Übersetzung. Das ist jetzt ein Freund von ihm, aus einer Miso-Manufaktur in Okazaki, also in der Aichi-Präfektur. Und der spricht Deutsch. Und ich so, what? Jedenfalls saß ich dann in Tokio in diesem Miso-Restaurant und sprach mit dem Leiter einer Hacho-Miso-Manufaktur. Und er hat mich natürlich eingeladen und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt nochmal mir ein Shinkansen-Ticket kaufen und bin quasi übermorgen, nachdem ich am folgenden Tag ja trotzdem in Niigata war, weil das wäre unhöflich gewesen, das so kurzfristig abzusagen, bin ich halt dann am übernächsten Tag in die Aichi-Präfektur gefahren. Und das war natürlich wirklich aufregend, weil dort habe ich dann tatsächlich diese Fässer mit diesen Steinen drauf gesehen und auch die Menschen, oder eigentlich war es nur einer, der diese Steine schichtet. Und jetzt wissen wir ja alle, dass Japan eine erdbebengefährdete Region ist. Und deshalb ist es eine Kunst, diese Steine auf diese Fässer zu schichten, die ein Drittel der quasi des Gesamtgewichts haben muss. Und das erdbebensicher. Also es ist nicht so, dass man da jetzt einfach so ein paar Kiesel drauflegt, sondern das muss so platziert werden, dass das einem Erdbeben standhält. Und das fand ich also wirklich faszinierend. Und genauso wie diese Steineplatzierer sind auch die Fässermacher dort wirklich auch, die sind so begehrt, die paar, die es noch gibt, weil es ist trotz allem einfach ein aussterbender Beruf. Es gibt nur noch ganz wenige, die das beherrschen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns in Deutschland das Kunststopfen.
Vielen Dank.
Das ist auch so eigentlich ein Handwerk, das heute kaum noch praktiziert wird.
Also hast du da tolle Erlebnisse und natürlich auch spannende Geschichten und Menschen auf dieser Reise entdecken können. Und ja, gerade in Asien ist ja diese kulturelle Verbindung mit Miso extrem stark. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es im Schwarzwald nicht so ist, ne? Aber natürlich, klar, das ist ja so eine richtige Philosophie. Du kannst ja da auch nochmal nachher was dazu sagen. Aber was war jetzt so, war das das emotionalste Erlebnis, das du gerade geschildert hast auf deiner Reise, dass du da hinkamst, wo diese Sagen umwobenen Fässer standen? Oder gab es da noch irgendwas, was dich überhaupt nicht mehr losgelassen hat?
Naja, das war natürlich tatsächlich dieser Besuch in dieser Miso Fabrik, das war also ein großer Hersteller in Komagane, wo ich wirklich reinkomme und ein Großraumbüro steht auf und verbeugt sich vor mir. Und ich so, oh liebe Zeit, und jetzt? Und die haben mich dann in einen Konferenzraum geführt, wo sie zum ersten Mal, wie sie sagten, die kleinen deutschen Fähnchen aufgebaut haben. Das ist immer so, jeder, wer zu Besuch kommt, da steht dann ein japanisches und ein deutsches Fähnchen auf dem Tisch. Das war so süß. Und ich war natürlich wirklich völlig mit der Situation überwältigt, dass vor mir 20 Leute stehen und sich vor mir verbeugen.
Ja, das hat man auch nicht jeden Tag, das stimmt. Nee.
Also es sind so viele schöne Erlebnisse, die ich damit verbunden habe. Und das Spannende war halt wirklich so diese Freude auch, die ich erlebt habe, dass ich mich dafür interessiere und nicht nur so, ich will das mal probieren, sondern ich will wirklich, wirklich was drüber wissen.
Ja, probieren, gutes Stichwort. Bevor wir jetzt gleich die Miso-Sorten aus dem Schwarzwald probieren, noch eine letzte Frage dazu. Du hast in deinem Buch ja verschiedene Miso-Sorten vorgestellt und natürlich auch kennengelernt auf deiner Reise. Mhm. Hast du eine Lieblingssorte?
Oh, oh je.
Aha, schwere Frage.
Oh je, oh je.
Du kannst dich nicht entscheiden, ich merk's.
Nein, tatsächlich nicht, weil ich mag dieses ganz liebliche Miso total gern, genauso wie das ganz, das sehr würzig kräftige. Das ist immer eine Frage, wofür ich es einsetzen will. Und das ist auch so immer die Lieblingsfrage von, sei es Lesern oder die dann sagen, welche Misos brauche ich denn? Und ich so, oh, liebe Zeit. Alle? Nein, natürlich nicht, aber wenn man einmal damit angefangen hat, dann wird es ein bisschen,
ja, man sammelt das dann
machen.
An, ja.
Ja, ja.
Es gibt ja. Wir machen es ja jetzt auch noch schwerer, Peter, jetzt bist du an der Reihe. Wir haben ja drei Sorten von vielen jetzt mit dabei. Was haben wir denn und vor allem, welche probieren wir als
erstes? Ja, wir probieren als erstes eine Fichtenspitzen-Miso. Ja, da habe ich einfach Fichtenspitzen gesammelt bei mir in der Gegend und die kann man einfach mit ins Lupin-Miso. Ja.
Also im Bayerischen heißen die Maiwipferl, ne?
Richtig.
Das ist also das Maiwipferl-Miso.
Der stand bei mir auch zwar auch auf dem Pass, aber ich wusste danach nicht, ja, wenn ich, wie soll ich es bezeichnen, dass es auch jeder versteht.
Also das finde ich wirklich ganz, ganz fein. Und ich habe tatsächlich, als ich das probiert habe, dachte ich, wow. Ich habe noch vom letzten Jahr ein Glas mit eingemachten Fichtenspitzen. Jetzt mache ich eine Soße zu einem schönen Steak mit Fichtenspitzen-Miso und eingelegten Fichtenspitzen. Das wird ein Knaller.
Ja, ich merke auch schon, ne, apropos Rezepte, das ist ja absolut immer schnell. Kommt dir da was direkt in den Sinn, Claudia?
Ja, ja, total. Also, ich habe auch sofort mit dem, das war das Heublumen-Miso, musste ich sofort, hatte ich Lust, mir eine schöne, aber eine milde Dashi zu machen und diese Heublumen rein und so ein paar leckere, dicke Udon-Nudeln und ein bisschen Pilze. Das war so gut.
Das ist einfach so rund. Also ich finde auch dieses Heublumen, das kommt auch wahnsinnig gut an. Bei den Kunden. Mhm. Die Leute, man probiert es und denkt, man steht halt mitten auf der Bergwiese. Ja. Und die Geschichte ist halt auch so toll. Also wirklich, dass der Sternekoch Andreas Hillian mit seinem ganzen Küchenteam wirklich hochfährt auf den Karwendel und für mich die Heublumen sammelt. Und ja, wir machen ja auch noch für den Geschmack nochmal 10 Kilo Heu mit ins Fass rein, die wir dann nachher wieder rausmachen.
Ja.
Und es hat einfach ein sensationeller Aroma.
Jetzt hast du ja schon mal ein bisschen kurz was gesagt, du produzierst ja das Miso sehr traditionell, ja, mit lokalen Zutaten. Doch wie wird eigentlich Miso hergestellt für all die, die das zum ersten Mal hören?
Mhm. Miso wird meistens aus einer Getreideart und einer Hülsenfrucht hergestellt, also klassisch aus Reis und Soja dann. Und dann wird Reis erstmal gewaschen, gedämpft, kommt dann in eine Art Fermentationsraum bei einer hohen Luftfeuchtigkeit, hoher Temperatur und wird dann mit einer Starterkultur geimpft und ist dann 3 Tage in dieser Sauna, in diesem Fermentationsraum und wird dann anschließend mit gekochten Sojabohnen und Salz vermischt und kommt dann für mehrere Wochen oder mir meistens eigentlich ein Jahr ins Fass.
Mhm. Ja. War das eigentlich extrem schwierig für dich zu lernen, all das? Gab es da auch Fehlversuche?
Man lernt immer dazu, das ist klar, aber das meiste hat schon funktioniert. Spannend ist aber einfach, wenn man halt immer mal wieder neue Rohstoffe ausprobiert und auch mal ein bisschen variiert. Und was mich halt bis heute fasziniert, ist das, was Claudia auch gesagt hat, dass man so viele unterschiedliche Geschmäcker machen kann. Ja? Darum sage ich mal auch immer, es gibt 2, 3 Basic-Miso-Pasten, das ist bei mir zum Beispiel das Lupin-Miso, das Reis und so eine Soja-Miso-Paste, also was Mildes, was ein bisschen Würzigeres und was ein bisschen Lieblicheres vom Geschmack her. Und dann kann man natürlich wirklich, sag ich mal, ist das schon ein bisschen auch Zauberei, wenn man halt noch quasi verschiedene Sachen reinmacht oder man einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Ja.
Wo inspirierst du dich denn, wenn du dann jetzt, ne, wie diese Fichtenspitzen oder das Heublumen oder der Muscatella, wir haben ja noch 2 vor uns, gleich springen wir mal zum Heublumen-Miso. Aber wo kriegst du diese Inspiration her?
Na, erstmal von mir selber natürlich. Ich überlege mir immer natürlich, welchen Geschmack kann man noch machen? Dann natürlich auch mit dem Gespräch mit Kunden oder auch mit Köchen. Ja, ich frage die immer irgendwie erstmal, was sie natürlich verwenden schon. Und dann frage ich auch immer so, ja, vom Geschmack her.
Oder auch mit mir.
Ja, oder mit der Claudia. Ja. Das ist einfach immer spannend, weil man kann so viel machen. Ja, und ich sage immer auch, was bis jetzt gemacht wird, ist wirklich auch nur der Anfang. Denken wir, die Claudia hat auch noch so viele Ideen, so viele Miso-Sorten, die sich sie noch vorstellen kann, ja. Die man noch trauen könnte.
Dann probieren wir doch mal das Heublumen-Miso. Ihr habt das sicherlich schon, ne? Aber ich rieche
also
schon.
Das liebe ich wirklich. Das ist so herrlich. Das ist wirklich herrlich.
Mhm. Mhm. Ja, man schmeckt das
Heu. Jetzt muss man sich da vorstellen, jetzt haben wir ja noch die Spargelsaison. Ja. Und Miso Hollandaise ist einfach absolut gigantisch. Ja. Denn Miso und Fett mögen sich ja wirklich wahnsinnig gerne. Also, sei es jetzt Miso und Sahne, Miso und Butter und eben Butter, Hollandaise, eine Miso Hollandaise, ein Traum. Und das finde ich halt das Schöne, weil auch hier für das Heublumen-Miso hast du ja, Peter, die Lupine auch gewählt. Ja. Und das finde ich, das ist wirklich, das passt so gut. Das ist also lieblich und trotzdem erinnert das so an, wirklich an die Alm.
Ja, also ich finde es lustig, also es ist wirklich mit, wenn die Leute es verkosten auf der Messe, sage ich wie, Leute schließen meistens kurz die Augen, ey, und du merkst wirklich, die Leute träumen, haben wirklich die Almauszeit in den Bergen.
Also man schmeckt tatsächlich das, was man sonst riecht, wenn man irgendwo auf einer Wiese steht, wo frisch gemäht worden ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend und faszinierend. Du schreibst ja auch frisch blumig drauf. Ja. Das trifft's, ja.
Ja.
Das trifft's total. Also extrem, extrem lecker, ja. Hast du dir das denn beigebracht? Du hast ja auch gesagt, du warst in Japan, hast dir da das ein oder andere auch angeschaut. Gibt's da irgendeinen Kurs, dass du daher Miso-Meister bist? Oder ist da vieles eben Learning by Doing?
Es ist schon vieles Learning by Doing, ja. Also erstmal war ich natürlich in Japan und habe da auch dieselbe Erfahrung gemacht wie die Claudia, also die waren sehr offen, ja, also die hätten mich quasi ja auch wegschicken können, aber nein, ich habe an Türen geklingelt und dann haben die mich reingelassen irgendwie und haben mir das alles erzählt oder an einer anderen Tür haben die halt gesagt, ja, komm mal mit einem Übersetzer wieder. Aber die haben sich alle gefreut, dass sich quasi jemand quasi für ihre Tradition ja interessiert, ja, für ihre Kunstfertigkeit ja, auch. Und das war natürlich auch erstmal so ein begeisternder Puls, den ich natürlich auch hatte und der mich natürlich auch dann quasi dazu bewegt hat, einfach mich ja damit mich zu beschäftigen in Deutschland hier oder im Schwarzwald. Und mittlerweile ist es halt einfach eine Leidenschaft von mir, wie bei Claudia auch, einfach immer zu überlegen, was kann man machen, ja, und das ist einfach immer total spannend, irgendwie man setzt halt sowas an und muss ja immer ja auch dann warten wieder, also 12 Monate, wie es schmeckt. Und dann ist dann wirklich wie so ein, sagen wir mal, dann immer so ein kleines Kind, irgendwie so, wie wird's schmecken?
Total!
Dann macht man das Fass auf, irgendwie oben drüber, und dann ist immer, das ist immer ein toller Moment, ja. Und wenn man es mit einem Koch gemacht hat, dann muss man ja natürlich gleich einen Koch anrufen, so, Koch, ich hab's aufgemacht, irgendwie, schmeckt so und so. Und dann ist natürlich auch spannend, dann nicht, wie der es meint, also auch man macht ja gleich dann so ein bisschen eine Geschmackseinschätzung, wie man es beschreibt, und dann ist auch immer spannend, wenn der einen zurückruft, irgendwie nach ein paar Tagen, wenn man den in die Probe geschickt hat, oder die Claudia auch, und dann sagt, ja, so und so schmeckt's. Genau.
Die Überraschung, ist die dann auch groß, wenn du das Fass öffnest, wenn es fertig ist, und schmeckt es dann auch meistens, wie du dir das zu Beginn gedacht hast, oder ist es dann auch manchmal so, dass du sagst, wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet?
Also meistens so eine Tendenz hat man schon, ja, und die wird halt manchmal wird die halt auch ein bisschen noch übertroffen, wo man denkt, hey, es kommt doch noch besser raus, wie man denkt, ja. Wie beim Fichtenspitzen. Also ich habe ganz wenig genommen, das ist erstmal ein Ansatz. Wir haben jetzt wieder einen Ansatz gemacht mit dem Koch, und der war fleißiger wie ich. Der hat viel mehr gesammelt. Weil er dann auch festgestellt hat, ja, wenn man es halt weiterverarbeitet, in mehreren Schritten, irgendwie, dass es dann quasi der Geschmack schon ein bisschen eher ein bisschen zu wenig wird. Genau. Aber spannend ist einfach das Aussortieren und auch nachher kochen damit, ja.
Also ich erinnere mich an eine Geschichte von dir, Peter, wo du mir erzählt hast, als du zum ersten Mal Linsenmiso gemacht hast. Und dass du dir auch nicht vorher vorstellen konntest und wie begeistert du dann warst, als das, was da rausgekommen ist. Und da wollte ich einfach noch sagen, es gibt so neben dem klassischen, also sei es jetzt Reis, Sojabohnen, Lupinen, eben diese Getreide, und da bin ich teilweise echt auf die Nase gefallen. Erbse funktioniert spitzenmäßig mit Käferbohnen. Das sind so kleine Zicken. Also da musste ich nochmal extra Salz drauf geben, weil die so empfindlich sind. Und da wird es halt dann richtig spannend auch. Und das ist so Abenteuer, wenn man da in diese wirklich so in die verschiedenen Getreiden reingeht.
Ja, also du probierst selbst auch aus, direkt was zu produzieren, Claudia.
Ja.
Wie geht's dir denn dann, wenn dir Peter sowas Neues schickt, was er ausprobiert hat? Ist das auch die freudige Erwartung?
Natürlich. Natürlich. Was glaubst du, warum ich alle drei sofort aufgerissen habe? Und überlege, okay, also das Muscatella, das will ich jetzt auf jeden Fall damit probieren. Die Heublume, ich brauche heute Mittag eine Miso-Rahm. Und die Fichtenspitze, ja, da brauche ich Fleisch dazu. So, ich hab da sofort so Assoziationen und Bilder im Kopf.
Fantastisch. Das ist Wahnsinn, ne? Aber da gehört natürlich auch einfach viel Ausprobieren dazu, ne? Da musst du einfach auch viel probiert haben und auch entsprechend so bestimmte Kombinationen dann auch hinzuzupacken. Du bist ja überhaupt gar keine Köchin, Ausgebildete, ne?
Ausgebildet nicht, nee. Aber ich koche tatsächlich seit meinem 18. Lebensjahr. Da war ich als Au-pair-Mädchen eben in Amerika, und meine einzige Aufgabe bestand darin, morgens Frühstück, abends Dinner zu kochen. Und ich hatte da vorher jetzt nicht so viel Berührung damit, und dann musste ich mich damit auseinandersetzen, weil der Job war toll. Auch die Familie war klasse. Und dann habe ich mir als erstes in New York ein Kochbuch gekauft und habe angefangen zu kochen. Und seitdem habe ich nie wieder aufgehört und habe natürlich da auch durch meine Gastro-Erfahrung während des Studiums unglaublich viel mit Köchen auch zu tun gehabt und so Kniffe, Tricks und aber auch so wirkliche Standards gelernt. Mhm. Das Einzige, was ich garantiert in 100 Jahren nicht kann, ist so schnell Zwiebel schneiden wie ein gelernter.
Ist ja auch immer die Frage, ob man das muss.
Naja, das ist ja eher geil.
Schön wäre es schon, aber man braucht nicht alles können.
Ja, aber wenn du direkt solche Assoziationen im Kopf hast, das finde ich ja auch schon gigantisch, ne, dass du direkt sagst, ach, mit dem kombiniere ich das, mit dem muss ich es probieren. Liegst du auch manchmal daneben?
Liege ich auch manchmal daneben.
Ja.
Also bei Miso eigentlich nicht. Ich würde höchstens so weit gehen und sagen, oh, den zusätzlichen Umami-Schub hat es jetzt vielleicht nicht noch gebraucht, weil ich schon viele Zutaten drin habe, die glutaminsäurehaltig sind, getrocknete Tomaten oder Nüsse oder Shiitake-Pilze oder sowas. Aber in letzter Konsequenz denke ich dann immer, naja, viel hilft viel. Also es gibt eigentlich nichts, wo es nicht passt. Und das war ja auch so dieses Aha-Erlebnis. Als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich natürlich unbedingt auch süße Sachen mit Miso drin haben. Und habe dann Miso-Brownies gemacht, ich habe Cheesecake mit Miso und gerade wieder diese Kombination Schokolade, Zucker, Miso, das ist einfach unglaublich toll. Und ich bin tatsächlich dann im nächsten Jahr mit diesen Miso-Brownies wieder nach Nürnberg auf die Biofach gefahren zu den Japanern und habe gesagt, so, da ist jetzt euer Miso drin. Und die guckten mich an und haben das probiert und waren also sehr verhalten, auch so erstmal ein bisschen. Und dann waren die aber voll begeistert, weil das kannten sie nicht aus Japan. Und man muss dazu sagen, was so auf der Welt mit dem Miso passiert, interessiert die auch gar nicht so sehr. Also es ist anders wie mit Korea und ihrem Kimchi, aber die Japaner, die wissen, aha, es gibt es, aber das muss jetzt nicht unbedingt für uns irgendwas bewirken. Aber die waren tatsächlich dann total so unglaublich. Und das ist jetzt Kuchen mit Miso. Und ich so, ja, das ist Kuchen mit Miso.
Also setzen die das tatsächlich eher traditionell in der Küche ein, in ihrer traditionell-kulturellen Küche, ohne dass dann tatsächlich viele Experimente damit passieren.
Genau, also habe ich nie erlebt, dass da viel experimentiert wurde.
Ja, dann ist es ja auch gut, dass es dann mal einfach woanders ausschlägt und experimentiert wird. Ne?
Das ist ja eigentlich auch dieses Tolle daran. Du würdest beispielsweise in Japan nie ein Heublumen-Miso bekommen. Und das ist das Grandiose. Wenn man sich überlegt, dass dieser Stab wird irgendwie immer weitergegeben. Das Miso kam aus China nach Japan. Die Japaner haben das wirklich dann richtig toll gemacht. Und jetzt geht es quasi in die ganze Welt und plötzlich landen rote Beete, Linsen, Fichtenspitzen im Miso. Und das ist so eine, finde ich, eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, wie sich das so weiterentwickelt.
Ein Blick über den Tellerrand einfach auch.
Ganz genau.
Wie war das damals, Peter, als du im Schwarzwald damit aufgeschlagen bist? Das ist ja jetzt auch nicht typisch schwarzwälderisch, dass da jetzt einer kommt und sagt, ich mach Miso. Da war es ja wahrscheinlich das große Fragezeichen bei allen, die dann gesagt haben, bitte was?
Ja, also am Anfang hat es einfach noch nicht noch Zeit gebraucht. Ja. Also mittlerweile ist es echt bekannt und man liest es auch überall. Aber am Anfang war es natürlich noch sehr viel Überzeugungsarbeit. Ja. Also wir haben am Anfang auch schon deutschlandweit verkauft. Aber eher natürlich ein bisschen weniger auch in der Schwarzwaldregion. Das haben wir jetzt aufgeholt, aber am Anfang hat es wirklich Zeit gebraucht, bis die Leute halt auch verstanden haben, dass Miso jetzt quasi, man braucht da jetzt auch nicht japanisch kochen lernen, sondern man kann genauso lokal seine lokale Spezialität damit kochen und Miso als gesunde Gemüsebrühe verwenden. Ja? Und dieser Gedanke setzt sich auch immer weiter, sagen wir, ja, durch und ja, das ist einfach spannend. Ja, Miso kann man einfach als Würzmittel verwenden, es gibt einfach einen runden Geschmack, Ja, eine Tiefe, eine Aromatik, die man ja sonst nur bekommt, wenn man etwas ganz lang schmort. Und das ist das Tolle. Mhm. Ja. Und das natürlich als Basis erstmal auch vegan. Ja. Das heißt, man kann, bekommt einfach die runde Brühe, egal jetzt, was man damit macht. Man kann aber auch Fleisch super marinieren. Es wird weicher, zarter, es wird viel geschmacksvoller. Aber es gibt natürlich auch Gemüsegerichten, einfach eine Tiefe, die sonst fehlt. Also kannst du nicht bei so einem Linsengericht, da fehlt oft ein bisschen die Tiefe und dann vermissen die Leute wieder Speck oder irgendwas, aber mit Miso quasi und was Frisches von oben drauf, dann schmeckt das halt wunderbar.
Mhm. Du hast ja auch erzählt, dass du mit Köchen zusammenarbeitest. War es schwierig, den ersten Koch oder die ersten Köche und auch Köchinnen zu überzeugen, dass dein Produkt aus dem Schwarzwald auf jeden Fall auch mit einem aus Japan, Korea mithalten kann?
Also, nee, ich habe ja erst nachher, sagen wir mal, verstanden, dass das Miso, also dass ja die Spitzenküche ja immer aus der französischen besteht und aus der japanischen viele Einflüsse hat. Und dadurch ja Miso schon bekannt war, quasi in der gehobenen Gastronomie, ja. Und das macht es einfach nachher spannend, quasi auch. Die rufen mich ja auch an und fragen, hey, ich koche das und das, Peter, welche Miso-Sorte von dir passt da am besten rein, ja. Ja. Und das gibt natürlich mir auch immer neue Gedanken, was kann man machen, wie soll es schmecken, wo soll es hingehen.
Genau. Aber die Überzeugungsarbeit dort zu landen war einfach oder musstest du trotzdem auch irgendwie mal sagen, hier probiert das mal, das kann auf jeden Fall was.
Klar, am Anfang muss man erstmal natürlich fragen, natürlich wissen, irgendwie ist man froh, wenn quasi mal jemand vorbeikommt auf dem Messestand, ja, und der einen Berührungspunkt hat, ja. Ja, wie gesagt, am Anfang war es nicht einfach, aber dann kam irgendwann der Punkt, wo ich auch in dieses Netzwerk von diesen JDE-Köchen reingekommen bin und dadurch kam es dann quasi schon einfach mehr Publik und dann war es natürlich auch einfacher mit der Zeit.
Ja, jetzt haben wir
also
ja
noch... Ich hatte das also schon bei dir so wahrgenommen, dass viele sich da total gefreut haben, dass sie gerade für so ein Produkt endlich auch mal das regionale Fähnchen wählen konnten.
Das stimmt. Ja.
Das glaube ich, war auch so ein ganz, ganz großes Plus, weil man eben nicht mehr das Miso aus Japan zwingend nehmen musste. Und da ist es ja gar nicht so einfach, hier gute Qualität zu bekommen oder ein besonderes Miso, vor allen Dingen ein unpasteurisiertes. Mhm. Das meiste ist ja pasteurisiert. Und deshalb waren die da ja, so habe ich es wahrgenommen, total begeistert, dass jetzt endlich mal einer hergeht und aus den heimischen Zutaten Miso macht.
Einer muss es machen. Jetzt hast du es gemacht.
Ich habe es gern gemacht.
Wir haben ja noch hier das Muscatella-Miso.
Ja.
Wo kommt denn der Muscatella her, der da drin ist?
Vom Weingut Höflin. Vom Kaiserstuhl.
Also aus Baden?
Ja.
Das finde ich sagenhaft. Mhm. Das herrlich.
Total lecker.
Und am Ende ist ja nur Rest, das ist ja wirklich das, was übrig bleibt. Ja. Aber das ist natürlich,
gute Verwertung.
Das ist natürlich ein tolles Weingut. Ja. Das ist eine tolle Traube. Wir haben es auch mit Sauvignon Blanc probiert, aber Muscatella kommt besser raus.
Mhm. Weil der, vielleicht könnte ich mir auch noch einen Gewürztraminer vorstellen, weil der ja auch so ein bisschen einfach diesen, ich sage mal, so ein bisschen dicken Hintern hat vom Geschmack her, so eine Wucht. Und das ist wirklich, es ist sehr, sehr schön. Mhm. Ich stelle mir da jetzt wirklich, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass so ein bisschen in die Richtung mit Flammkuchen und Miso-Creme fraiche drauf und das.
Passt gut, ja. Es passt, wird auch zu Käse. Ich habe auch ein paar Gäste raus, die machen dann quasi einen Dip, entweder pur oder mischen es noch quasi als Dip zu einer Käseplatte. Als letzten Gang. Ja.
Sehr aromatisch und klar, körnig steht drauf, ne? Ist ja logisch, wenn der Dress da drin ist.
Diesen Traubenkörner, ja.
Man schmeckt den Muscatella und ich glaube es auch, so wie du jetzt beschrieben hast, dass andere einfach ein bisschen zu flach sind, dass da nachher tatsächlich wenig Geschmack rüberkommt. Aber das hier ist echt eine echt coole Kombination. Wie viele Sorten hast du denn jetzt in Summe? Ne? Wir haben ja jetzt nur drei hier probiert.
Also ich habe ja acht Standardsorten und ich habe gestern erst nochmal gezählt. Aktuell haben wir 13 also Spezialsorten im Webshop und die machen aber immer immer jedes Jahr ja neue Sachen, die wir ausprobieren. Und es ist ja immer nur erst das verfügbar quasi, was schon fertig ist. Ja.
Und schlummert schon wieder irgendwas in irgendeinem Fass, was demnächst dann das Licht der Welt erblickt?
Naja, also ständig.
Also noch irgendwas ganz Geheimes.
Also ständig, also so wie Claudia und ich vorher gesagt haben, also wir machen ja viel jetzt mit Lupine haben wir gemacht. Wir haben, klar, wir haben ein paar Standardsorten. Wir haben wir mal mit Alblinzen gemacht, mit Buchweizen. Aber es gibt darüber hinaus ja noch trotzdem noch viele Sachen, die wir noch nicht gemacht haben.
Also da können wir noch auf einiges gefasst sein, was dann da kommt. Du hast das Ganze aber auch in Pulverform. Mhm. Jetzt Pulver und hier als Paste. Richtig. Der Unterschied ist tatsächlich einfach die Haltbarkeit auch und natürlich klar die Form. Warum Pulver und warum Paste?
Die Anwendung. Also das Pulver ist stark als Tischgewürz. Ja, wir haben zum Beispiel gerade das Lupin-Miso-Pulver, das schmeckt, finde ich, immer ein bisschen wie veganer Parmesan. Das haben wir dabei ganz vielen so veganen Bistros, wird das verwendet beim Mittagstisch. Man kann es einfach drüber streuen. Also klassischer Fall ist zum Beispiel auch so, naja, wenn ich vergesse jetzt Salat anzumachen und ich sitze schon quasi mit am Tisch halt und wir essen. Ja, dann nehmen wir ein bisschen Salatblätter, die ich schon gewaschen hat, Lupin-Miso-Pulver drüber, Essigöl, umrühren und essen. Ja, man kann es halt auf den Tisch stellen. Und es ist eine Typfrage. Ich habe festgestellt, es gibt die einen, die Leute, die halt gern eigentlich mit Tomatenmark kochen oder mit Senf, die lieben auch Miso-Paste. Mhm. Aber es gibt halt auch Leute, die eher auf Trockengewürze stehen. Ja, und die kaufen dann das Pulver. Ja.
Haltbarkeit von so einer Miso-Paste, wenn ich hier auf habe im Kühlschrank?
Ist ja fermentiert, hat einen Salzgehalt, geht nun mal was nicht kaputt. Ja. An der Ecke aufschneiden am besten, dann wieder sauber machen und am besten mit der Bioklammer Clip verschließen. Am besten halt wenig Luft dran, haben wir festgestellt, um die Qualität halt langfristig zu halten. Ja, und das Pulver ist halt gefriergetrocknet. Das heißt, das muss eigentlich halt immer gut verschlossen werden, dass halt keine wenig Feuchtigkeit reinkommt. Sonst fängt es ein bisschen an zu klumpen. Ja. Ja. Aber MAD ist meistens so 3 Jahre, also offiziell. Aber es geht normalerweise auch danach nicht kaputt. Ja.
Genau. Ich frage einfach so doof, ne, weil wer damit noch nie zu tun hatte, wird sich natürlich auch diese Frage stellen, um einfach dann auch sicher zu gehen, naja, ich muss das jetzt nicht, also bei Claudia hält es ja wahrscheinlich so eine Packung gar nicht so lange, ne, aber bei anderen, aber du hast ja wahrscheinlich mehrere offen.
Wenn du so 20 Packungen hast, dann kannst du auch davon ausgehen, dass ich es länger habe. Ich habe teilweise welches, das habe ich von meiner ersten Japanreise. 2015 habe ich immer noch einen Rest drin. Es wird nicht schlecht.
Warum möchte man es ja auch nicht leer machen?
Nee, das ist genau der Punkt, weil du denkst,
da habe ich ja keins mehr. Oh, das ist,
ja, genau. Und also manchmal verzweifle ich, wenn ich in meinen Kühlschrank schaue und denke so, da stehen bloß Gläschen mit dem. Aber es ist halt einfach auch toll.
Es gibt einfach einen tollen Geschmack. Also ich finde halt einfach, ich koche ja mittlerweile auch mit ganz wenig Salz. Ich brauche eigentlich Salz nur, wenn ich Nudeln koche oder Kartoffeln. Weil meistens gibt halt irgendwie Miso mit, gibt einfach so einen guten Geschmack. Und gerade was die Claudia vorher auch gemeint hat, man kann ja auch Miso mit Sahne, man kann weniger Fett nehmen, also weniger Sahne. Ich kann auch nur einen halben Becher nehmen oder einen Drittelbecher Sahne, nehme einen Löffel Miso und es hat dieselbe Power, aber es ist halt ganz leicht. Ja, und das ist auch Sachen, die mich fasziniert. Mhm. Oder darum kommt es auch so gut an, klar, weil ja Hollandaise irgendwie so ein bisschen, wo meistens quasi eine sehr eine einfache Soße, aber mit diesem Miso oder auch mit diesem Heublumenmiso, was richtig Power hat natürlich, das bringt natürlich das einfach nochmal auf ein neues Level.
Ja, eine Bechamel, eine Velouté, die profitieren alle von Miso. Mhm.
Verändert sich eigentlich der Geschmack mit der Zeit, weil du gesagt hast, Peter, Qualität zu halten und du hast ja, Claudia, auch erzählt, du hast jetzt hier von deiner ersten Japan-Reise noch etwas übrig. Merkt man da, dass da die Power verloren geht? Schmeckt es vielleicht auch anders mit der Zeit oder bleibt das einfach so, wie es ist?
Also das entwickelt sich schon weiter.
Ja, Peter? Also es wird schon kräftiger. Also sagen wir so, es ist, glaube ich, ein bisschen wie, finde ich, bei Gewürzen auch, so florale Noten, die gehen, werden eher ein bisschen weniger, also mit der Zeit. Ja? Und die herben Noten, irgendwie, die Bitternoten, die bleiben eher ein bisschen eher übrig. Ja.
Es wird so schokoladiger. Es kommt ein bisschen wie Pfeffer oder Leder mit rein. Und das ist tatsächlich wie wenn man ein Parfum hat. Man muss sich vorstellen, so nehmen wir ein Heublumen-Miso, da hat man eben so diese Kopfnoten, die Herznote und die Basisnote. Das ist eigentlich das, was sich dann mit also weiter dann entwickelt. Dazu muss man sagen, das Erlebnis hat man natürlich echt nur, wenn es nicht pasteurisiert ist. Mhm. Weil sonst bleibt es, wie es ist.
Mhm. Und cool. so lebt es halt einfach. Mhm. Ne?
Ja, ja.
Dein Buch, Claudia, war ja zu einem Zeitpunkt rausgekommen, da war Miso zwar schon in aller Munde, aber jetzt noch nicht so im Trend, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Ne? Ich spring gerade mal so gedanklich da rein, weil wenn wir nämlich über Geschmack sprechen, die Geschmäcker verändern sich ja. Ne? Und das war ja eigentlich auch ziemlich mutig, damals dann so ein Thema rauszubringen in Buchform. Und es wurde aber gleich, kannst du was dazu sagen? Weil ich finde es echt fantastisch, dass so ein Thema trotzdem so durchschlagend war, dass es enorm ja auch an Preise eingeheimst hat.
Also, darüber freue ich mich natürlich unglaublich. Aber wie du eingangs schon erwähnt hast, Miso 2016, das war ein Jahr, bevor dieses Buch erschienen ist. Also ich bin so Anfang 2016 bin ich auf die Verlage zu. Und es ist nicht ganz so, dass es in aller Munde war. Vielleicht gut, die viele kannten eine Miso-Suppe, aber was in aller Welt soll da ein Buch füllen? Und das war tatsächlich bei den Verlagen auch so ein bisschen die Haltung, also wir haben jetzt mit diesen Exotenthemen jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht. Und dann dachte ich, ja, und zum Glück gab es die Julia Graf vom Heydecke Verlag, die das Potenzial erkannt hat. Also sie hat sich das angeschaut und meinte, komm, lass uns mal darüber reden. Und die hat auch, als wir über das Thema gesprochen haben, hat sie mir so, mal so könnte sie sich das vorstellen. Da habe ich da brav genickt und hinterher habe ich über 200 Seiten abgegeben. Also ich glaube, ich habe sie dann auch so ein bisschen, habe ich dann den Heydecke Verlag mit meiner Miso-Leidenschaft angesteckt, weil sie haben gesagt, okay, das Buch muss so, das ist so dick, es muss so dick sein, also machen wir es.
Ja, aber es hat ja auch der ganzen Sache, war es ja auch wohl dienlich, weil wie gesagt, ne, Preise kamen, willst du gar nicht alle aufzählen, ich kann sie auch gar nicht alle aufzählen, du es ja wahrscheinlich besser, aber es wurde ja tatsächlich überhäuft damit, ne?
Es war halt wirklich was Neues. Es war ein Thema, das vorher nicht besetzt war. Es gab in Englischsprache gab es ein Buch, das kam in den 70er Jahren raus. Da ging es aber eher der Fokus Soja. Und ein, zwei Jahre vorher hat eine Engländerin ein kleines Büchlein rausgebracht, wo es um Miso-Rezepte ging. Es gab aber nichts, wo in der deutschen Küche das quasi behandelt wurde. Und jeder hatte natürlich auch so ein bisschen einfach Angst davor, dass man hier mit Zutaten arbeitet, die eigentlich, wenn man es selber machen will, echt verdammt schwer zu bekommen sind. Es ist heute einfacher, aber Peter, Kochi-Spuren zu kriegen und vielleicht kannst du da dann nochmal ein bisschen ausholen, wo du deine Sporen her bekommst, also das ist diese Pilzkultur, mit welcher der Reis infiziert wird. Da hat man selbst bei den exotischsten Makrobiotikversendern war das einfach Koji. Ja, und
ja, das, ich finde das Tolle an deinem Buch, Claudia, ist einfach, das ist so undogmatisch und das ist einfach so die Liebe zum Kochen und dann die Liebe auch zu Miso. Und das war quasi, ja, was finde ich das Buch auch so toll ist und das ist auch, was quasi meine Kunden sagen, die das Buch halt kaufen, irgendwie auch an dem Buch begeistert. Es ist halt nicht irgendwie dogmatisch. Also es gibt dann viele so, die eher vielleicht nur Gesundheit irgendwie oder nur Soja irgendwie, sondern nein, man kann das nehmen quasi für eine Brühe irgendwie, für vegetarisch, für vegan, aber auch super lecker zum Fleisch marinieren, ja, zum Brownie machen. Einfach diese Vielseitigkeit. Das ist halt, glaube ich, einfach was begeistert. An der Zutat und auch am Buch einfach. Ja.
Ja, und du hast dich sehr wahrscheinlich ja super gefreut, Peter, als sie auf dich zukam und gesagt hat, ich schreibe da an einem Buch über Miso.
Ja, ich fand das natürlich super, weil ich dachte mir damals schon, ja, eigentlich, also die Leute haben mehr Infos gebraucht natürlich und möglichst so viel Inspiration wie möglich, ja. Das so ein Buch hat gefehlt, ja, und ich hätte es nicht schreiben können, ja. Und für mich war es ein Glücksfall, also für mich ein Glücksfall, und ich glaube auch, ja, dass es halt Claudia gibt, die dieses Buch in Angriff genommen hat. Ja.
Ja, ich glaube aber auch gegenseitig. Für mich war es natürlich, du warst die Brücke zum heimischen
Das
Markt
stimmt,
auch.
ja.
Du warst die Brücke zu dem lokalen Aspekt, zu dem regionalen Aspekt. Und deshalb ist es eigentlich, das ist das
Die
Schöne
Kombination,
daran.
ja.
Ich habe mich,
Ja, genau. Ja.
genau.
Das ist letzten Endes tatsächlich so, ne? Eine super Kombination, wie wir heute ja auch aus drei verschiedenen Sorten, drei Kombinationen aus Fichtenspitzen, Muscatella, Heublumen, im Endeffekt das Lokale mit dem weit Entfernten irgendwie zusammengebracht haben. Und ich finde das natürlich echt faszinierend, was aus so einer Leidenschaft, die ihr beide da auch total versprüht, werden kann und auch dann und auch wächst, ja. Für mich mal zum Abschluss. Eure Einschätzung, wo geht es hin mit der Miso? Wird sie noch breiter in den deutschen Küchen Einzug halten?
Natürlich.
Also ich finde.
Ja, klar. Das Schöne ist ja zum Beispiel meine Mutter, die sich ja mit Miso, das kannte sie überhaupt nicht. Ja, mittlerweile, sie wird jetzt diesen Sommer 80, die erzählt auch ihren Freunden, Mensch, du brauchst Miso und das ist toll, damit zu machen und dieses und jenes. Also,
Ja,
es wird einfach selbstverständlicher
ich
auch.
glaube, es ist einfach so ein tolles Würzmittel und das Tolle daran nochmal ist einfach, dass es halt immer, sag mal, schön im Hintergrund ist. Es verstärkt alle Geschmäcker, aber gleichmäßig und ist nicht aggressiv, quasi wie ein industrielles Würzmittel. Und das macht so toll, ja. Und mittlerweile auch, sag mal, kann ich auch sagen, sag mal, von meinen Kunden irgendwie mittlerweile querbeet. Also am Anfang gab es irgendwie noch vielleicht irgendwie ja, bestimmte Bereiche oder bestimmte Gruppe oder nee, also von jung bis alt, ja. Jeder quasi, der quasi einmal damit gekocht hat, merkt einfach, dass es halt echt ja, ein tolles Produkt ist. Und man einfach so meistens mit wenigen Zutaten etwas kochen kann und wenn man ein bisschen Miso reinmacht, dann hat es einfach eine Runde, eine Tiefe, eine Aromatik, die es einfach lecker macht. Und
Diese geheimnisvolle Umami-Tiefe.
richtig. Ja, und nimm eine Bolognese. Also du kannst natürlich ganz viel Rotwein reinhauen, aber gerade wenn du jetzt beispielsweise auch für Kinder kochst, du bringst halt da noch diese zusätzliche runde Würze. Du brauchst nicht so viel Wein, du kannst Tomaten und Miso und je nachdem, ob du die Bolognese eben vegan, vegetarisch oder mit Fleisch machst. Also es profitiert unglaublich davon.
Klassiker ist einfach die Salatsoße auch. Also das sagen ganz viele Kunden auch, die fangen damit an, also Essig, Öl, bisschen Miso, Wasser einfach. Und man hat einfach eine super leckere Salatsoße. Ja. Ja. Und das Zweite ist halt einfach irgendwie die Brühe. Über quasi, wenn man eine Soße hat, eine Suppe irgendwie ein bisschen Miso mit Wasser auflösen und dazugeben. Ja.
Eigentlich immer rein damit. Ich habe es jetzt schon rausgehört. Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, jetzt an der Miso mehr vorbeizukommen. Ich sage herzlichen Dank an euch beiden. Herrlich, einfach auch zu spüren. Ich habe es eben schon gesagt, diese Leidenschaft, aber auch vor allem, wie ihr beide für dieses Thema brennt. Herzlichen Dank an dich, Claudia. Herzlichen Dank an dich, Peter, für diesen ja, geschmackigen Ausflug in die Welt des Misos.
Ich danke dir, Johannes, und natürlich dir, Peter, für deine tollen
Ja,
Miso-Sachen.
also ich danke euch beiden. War ein tolles Gespräch und ja, immer gern.
Ja, und fast hätte ich es auch noch vergessen. Eine Jubiläumsfolge braucht natürlich auch ein Gewinnspiel. Und schaut einfach mal bei Genusstalk auf Insta vorbei. Dort gibt es drei fantastische Miso-Pakete samt dem sagenhaften Buch zum Miso von Claudia von Schwarzwald Miso zu gewinnen und drei handsignierte Bücher von Claudia, logischerweise, die herzlichen Dank auch dafür vom Hedege Verlag gespendet worden sind. Herzlichen Dank, schaut einfach mal vorbei und macht mit und vielleicht habt ihr dann demnächst auch das Glück, diese leckeren Miso-Sorten zu probieren und wenn nicht, dann im Online-Shop kaufen, ne? Würde ich einfach sagen, Peter.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.